Hi und herzlich willkommen zu Folge 16 des Mindful Upgrade Podcasts. Ich bin Robin und ich freue mich, dir heute diese tolle Folge präsentieren zu dürfen. Mal wieder geht es um achtsame Bewegung und da führt nun mal kein Weg an Yoga vorbei. Mit Ramona habe ich eine tolle Yogalehrerin, Bloggerin und gute Freundin zu Gast. Im ersten Teil sprechen wir über ihren Weg zum Yogi in Bali und wie sie durch Yoga innere und äußere Stärke entwickeln konnte. Die Shownotes zu dieser Folge findest du wie immer unter mindful-upgrade.ch/Folge 16. Dort findest du auch den Link zum zweiten Teil, wo wir noch tiefer in das Thema Restorative und Recovery Yoga einsteigen und in den Lifestyle als solches unter die Lupe nehmen. Und jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß mit einer weiteren bewegten Folge des Mindful Upgrade Podcasts.
Herzlich willkommen bei Mindful Upgrade Podcast, dein Podcast für ein proaktives und selbstbestimmtes Leben. Lerne, wie du mit Plant-Based Biohacking und Primal Body Practice auf natürliche Weise dein Energielevel steigerst, mehr Fokus kreierst sowie körperlich und mental fitter wirst. Es warten interessante Themen und spannende Gäste auf dich, um dir zu zeigen, wie du ein unerschütterliches Skillset aufbaust, welches dir mehr Freiheit, Gesundheit und Power gibt. Aktiviere also jetzt dein Flow-State und werde selbst zum Biohacktivisten mit einer neuen Folge des Mindful Upgrade Podcasts.
Hey Biohacktivist, schön, dass du wieder am Start bist zu einer neuen interessanten Folge auf dem Mindful Upgrade Podcast. Heute habe ich Ramona zu Gast, sie ist Yoga-Lehrerin und Yoga-Bloggerin. In ihrem Alltag dreht sich alles um achtsame Bewegung, egal ob im Power-Yoga-Flow oder im Verweilen in längeren, ruhigen Yin-Yoga-Positionen. Im Sommer 2016 absolvierte sie eine Grundausbildung im Hatha-Yoga auf Bali, die es ihr schließlich auch ermöglicht, Yoga zu unterrichten und ihr Wissen weiterzugeben. Auch lässt sie viele andere Formen der Bewegung in ihre Stunden einfließen, wie zum Beispiel die Movement-Methode von Ido Portal und die Feldenkreis-Philosophie. Auf ihrem Blog sonnentanzyogazh.ch hat sie viele spannende Artikel jeglicher Art, von der richtigen Yoga-Gear bis hin zur fortgeschrittenen Übung und der Verbindung zwischen Body und Mind. Ich freue mich natürlich ganz besonders, dass sie heute bei mir zu Gast ist und wir etwas über achtsames Biohacking durch Yoga sprechen können. Hi Ramona, wie geht's dir?
Hi Robin, freut mich.
Sehr schön. Also ich weiß nicht, ob ich alles gesagt habe, sonst hast du jetzt Zeit, an der Stelle nochmal ein bisschen was zu dir erzählen, sodass die ja, Zuhörer ein kleines Bild von dir bekommen.
Ja, genau. Also eigentlich hast du alles Wichtige gesagt. Ich bin Yogalehrerin seit 2 Jahren, aber eigentlich gehört Yoga zu mir seit 5, 6 Jahren eigentlich täglich. Genau.
Wow. Okay. Und warum Sonnentanz-Yoga? So heißt ja dein Blog und so heißt auch, ja, unter dem Namen machst du auch deine Yoga-Unterricht. Warum Sonnentanz-Yoga?
Ja, genau. Also der Name Sonnentanz ist inspiriert von der Wortfolge Surya Namaskar, das ist Sanskrit. Und das ist besser bekannt als Sonnengruß. Und das ist eigentlich eine der wichtigsten Asana-Reihenfolgen des modernen Yogas und auch des Yogas, das ich unterrichte, Vinyasa. Der Sonnengruß gehört dann zum festen Bestandteil der Praxis und deshalb habe ich mich eigentlich dann von der Wortfolge inspirieren lassen. Ich habe mein Yoga dann Sonnentanz genannt, weil mir auch der Nachklang und auch die Bedeutung des Tanzes auch im Wort so gut gefällt. Mir gefällt diese Spontanität und auch irgendwie die Lebensfreude, die das Wort Sonnentanz auslöst. Zum Beispiel auch meine Yogastunden begleite ich immer mit Musik und flowe durch die Stunden. Zum Beispiel der Yoga-Pionier Iyengar hat auch gesagt, Yoga is like music, the rhythm of the body, the melody of the mind and the harmony of the soul create the symphony of life. Also bin ich ein bisschen von dem inspiriert und das möchte ich auch meinen Yoga-Studenten dann ein bisschen mitgeben.
Das ist mega schön, also wirklich hast du dir richtig was dabei gedacht und macht auch auf jeden Fall Sinn für mich. Yoga ist ja nun in aller Munde heutzutage, ja. Ich habe manchmal das Gefühl, es gibt mehr Yoga-Studios als Fitnessstudios, jetzt schon in Zürich vor allem. Wie erklärst du dir diesen Hype heutzutage?
Ja, das stimmt. Ich denke, jeder Hype liegt einem Bedürfnis zugrunde. Bei Yoga ist es das Bedürfnis nach dem das Anti-Stress-Heilmittel, auch irgendwo ein Allheilmittel, ein Schlankmacher, ein Instant-Befriediger. Und aber auch, dass es ästhetisch sehr ansprechend und sehr körperbetont ist, das moderne Yoga, fördert natürlich den Hype. Wir hypen das Körperliche und die Bilder von im Schneidersitz sitzenden jungen Menschen, zum Beispiel auch in den sozialen Medien, führt halt dazu zu denken, dass es wie eine Überholspur für die Stressbekämpfung in unserem alltäglichen Leben gibt. Und ich sehe das nicht so negativ. Ich denke einfach, dass Yoga sehr marktgefeilt ist, sehr raffiniert auch an die Bedürfnisse herangeht. Aber ich bin halt selber sehr angefressen vom Yoga und ich sehe unter dem ganzen Hype und unter den ganzen Vermarktungsstrategien sehe ich halt die Essenz und das ist etwas Grundlegendes und was Universales und deshalb sehe ich das, der ganze Hype, also bin ich sehr froh darüber und ich denke, dass es der Yoga-Hype langsam auch abschwellt und man wieder zurückkehrt in die Essenz und die wahren Werte vom Yoga.
Okay, das ist natürlich sehr schön, wie du das erklärt hast. Ich möchte noch kurz zu dir fragen. Bewegung hat ja schon immer eine zentrale Bedeutung gehabt bei dir. Ja? Welche Bewegungsform hast du denn als Kind so geliebt und welche davon liebst du auch jetzt noch?
Ja, das stimmt. Ich war schon immer ein sehr bewegungsintensiver Mensch. Im Yogischen würde man da sagen, ich war schon immer sehr yang-lastig, also sehr energetisch, viel Lebensenergie. Ich wuchs in Österreich auf, sportelte mich durch verschiedene Sportarten, wirklich von Leichtathletik, rhythmische Sportgymnastik, Volleyball und dann bis hin zum Tanz und dem Ballett am Ende. Und das Tanzen ist, wie ihr schon wisst, meine Leidenschaft geblieben. Ich liebe das Intuitive, das Fühlende am Tanzen. Man tanzt, wie man sich fühlt und der Körper spricht eine eigene Sprache. Ich unterrichte ja Vinyasa-Yoga, man nennt es auch gerne Flow-Yoga. Und in dem Vinyasa spielt man ebenso mit dieser Körpersprache, dem Ausdruck der Emotionen, der Gefühlslage, der Gedanken durch Bewegung. Ich tanze also immer noch einfach ein bisschen bewusster mit einem yogischen Hintergrundwissen. Flowe ich an diesen State, in diesen Flow-State heran. Also der Tanz ist mir eigentlich geblieben. Und ich zelebriere immer noch die Bewegung. Deshalb ist mein Yoga auch sehr körperbetont.
Okay. Was gibt's da noch für andere quasi? Du hast jetzt Vinyasa Flow gesagt. Was gibt's noch für andere Yoga-Formen?
Ja, genau. Yoga hat so viele Namen und so viele Gesichter. Es gibt das Hatha-Yoga. Das ist eigentlich die Quelle des körperbetonten modernen Yogas. Daraus ist Vinyasa-Yoga entstanden, das sich an den Sonnengrüßen stark orientiert. Im Vinyasa-Yoga versucht man, den Atem mit der Körperform zu synchronisieren. Mhm. Also man versucht, die Atmung leitet die Bewegung und nicht umgekehrt. Dann gibt es noch das Yin-Yoga, das ist sehr langsam, Yin-lastig, also zurückgezogen, passiv, versenkend. Es gibt dann so Formen wie Bikram-Yoga oder Power-Yoga, wo es darum geht, eigentlich den Körper an das Maximum zu bringen. Es gibt Kundalini-Yoga, da versucht man die Kundalini-Energie eigentlich zu erwecken, indem man die Chakras stimuliert. Das ist sehr ein energetisches Yoga. Auf der energetischen Ebene arbeitet man. Es gibt natürlich das Tantra-Yoga kennen wir auch, sehr energetisch. Mhm. Es gibt unzählige.
Okay. Und beschäftigst du dich mit den einzelnen Formen jetzt privat? Ich meine, du unterrichtest ja Vinyasa-Flow, das unterrichtest du. Aber ich könnte mir noch vorstellen, dass du halt aus allen Formen dir ja etwas für dich und für deine Bewegungsroutine rausziehst. Ist das richtig?
Genau, ja. Ich bin ein sehr interessierter Yogi. Ich finde alles ungeheuer spannend und ich glaube, in jeder Ausrichtung, in jeder Bewegung ist eine Wahrheit. Und im Yoga ist es so, dass eigentlich alle Strömungen im Grunde das Gleiche aussagen, nämlich dass Mind, Body, Soul in der Essenz verbunden ist. Und jede Yoga-Form geht einfach mit anderen Tools an diese Essenz heran. Und ich versuche mich natürlich als Yoga-Lehrerin in allen Richtungen ein bisschen zu finden, also sozusagen mit verschiedenen Werkzeugen zu spielen und dadurch dann vielleicht ultimativ das Craftsmanship zu meistern. Mhm. Sehr spannend finde ich eigentlich die tantrische Ausrichtung. Der Zuhörer denkt vielleicht zuerst, dass es halt dieses Klischee ist von dem Tantra, dem sexuellen Yoga, aber eigentlich geht es darum, im Tantra, dass der Körper die Emotionen speichert und dass man durch körperliche Bewegung oder durch körperlichen Rhythmus die Emotionen freisetzen kann. Und das ist in der heutigen Zeit eigentlich extrem spannend, weil wir eigentlich den Körper, den Bezug zu dem Körper auch verloren haben. Und ich sehe es in vielen modernen Yogastunden, sehe ich so viele tantrische Einflüsse. Mhm. Das ist zum Beispiel jetzt einfach ein Ort, an dem ich mich momentan ein bisschen hineinversetze und ein bisschen hineinlese. Also eine neue Richtung, die ich eingehe.
Okay, wie kommt das deiner Meinung nach, dass das so ein Klischee geworden ist mit diesem tantrischen sexuellen Thema?
Ich habe mal ein interessantes Gespräch geführt mit einem Tantra-Yogi und der hat mir gesagt, dass der Westen, zuerst einmal haben wir eine Übersexualisierung oder ein Hype von allem Sexuellen und dass, wenn man dann das Wort Sex hört oder man hört das Wort Vereinigung, dass dann einfach das Schlagwort gehypt wird. Es ist natürlich ein kleiner Teil, aber es geht um viel mehr und dass es eigentlich dadurch ein Beweis wäre, dass wir so einen großen Gap haben zwischen dem, was wir haben einfach einen riesen Gap zwischen unserem Körper und uns. Also es ist wie ein Beweis, dass uns der Bezug zu unserem Körperlichen fehlt, indem wir uns so fest an dem Sexuellen festharren.
Okay, mega also interessant.
Eine große Unsicherheit. Ja. Das ist wie, auch man sagt, es ist das eine vom Thema weg, aber auch zum Beispiel Leute, die auch an Sexsucht leiden, ist nicht unbedingt ein Beweis dafür, dass sie sich im Körper wohlfühlen, sondern oftmals umgekehrt. Und so ist es auch, dass Leute, die sich dem Tantra verschreiben aufgrund dem Sexuellen, weist nur darauf hin, dass sie eine Lücke haben und den Bezug zum Körper genau gar nicht haben. Und das ist sehr spannend, finde ich. Und auch im Yoga, finde ich, beobachte ich, dass Leute ziehen sich dem Yoga hin, weil sie sich mehr Achtsamkeit erhoffen oder mehr eine gewisse Entspanntheit. Aber sie ziehen sich aus den falschen Gründen hin, zum Beispiel indem sie eigentlich muskulöse Bauchmuskeln wollen oder irgendwie schlank. Aber es ist immer das Unterschwellige, was dann schon doch stimmt. Mhm.
Ja, das ist noch interessant. Wir hatten letztens erst in einer Runde mit Freunden das Thema, dass viele halt auch, ich glaube, es geht nicht nur um Yoga, es geht halt um viele solche körperliche Praktiken, ein bisschen als Strohhalm nehmen, an dem sie sich festklammern, um irgendwelche größeren Probleme zu suchen. Oder die Lösung für größere Probleme zu suchen. Obwohl das wahrscheinlich dann viel ganzheitlicher betrachtet werden müsste, als nur mit einer gewissen Praxis an Körperübungen.
Das stimmt. Also bei mir ist es auch, im Yogas redet man ja 5 Koshas, also 5 Energiehüllen, die der Körper hat. Und die oberste Kosha ist die körperliche Hülle. Und das ist halt die sichtbare Hülle. Also wenn wir in den Spiegel schauen, sehen wir den Körper. Und wenn wir in Disbalance sind, wenn wir uns nicht wohlfühlen, orientieren wir den Makel im ersten Moment immer am Körperlichen. Das ist einfach, weil wir zuerst damit aufwachsen, aber auch, weil es einfach wirklich physisch einfach sichtbar ist. Deshalb sucht man die Fehler halt oft dann auch in den körperlichen Makeln.
Okay. Wir haben jetzt viel von Yin, oder du hast viel von Yin und Yang gesprochen, ja. Da kommt ja wahrscheinlich den Zuhörer erstmal dieses Bild auch so von dieses, ich glaube, aus der chinesischen Medizin kommt das auch. Ja. Ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Und so heißt es ja auch im Leben, wie innen, so außen. Erschafft Yoga durch äußere Bewegung auch innere Bewegung?
Ja, weil der Körper ist nicht vom Geist zu trennen. Also laut dem Yoga eben besteht der menschliche Körper aus diesen 5 Koshas, den Energiehüllen. Und nur weil die äußerste Hülle, das Körperliche, immer am einfachsten zugänglich ist, wird durch äußerliche Betätigung, also durch physische Praxis, werden auch die inneren Hüllen gepflegt. Zum Beispiel was ich immer beobachte, der Mensch, also in meinen Stunden, die Menschen fühlen sich immer wohler, wenn ich so Sachen sage wie, setze deinen rechten Fuß vor den linken. Das ist kein Problem, das kann jeder lösen. Das ist eine physische Aufgabe. Aber wenn ich als Yogalehrer sage, lenke deine Atmung auf den linken Lungenflügel oder der Klassiker, lehre deine Gedanken, dann ist es oftmals so, what? Also was ich sagen will, körperliche Tätigkeiten, achtsam durchgeführt, stimulieren auch unser Inneres. Und die Koshas sind immer miteinander verbunden und verwoben. Und das ist auch die positive Message eigentlich. Egal, wo man anfängt, die Grube wird gegraben. Also egal, ob jemand einfach nur anfängt zu joggen, ganz banal, oder anfängt achtsam körperlich zu betätigen, zum Beispiel durch Wanderung oder Klettern. Das alles belebt und vitalisiert. Es ist nur die Kombination aus Konzentration, Achtsamkeit und körperlicher Involvierung, die ist einfach unschlagbar. Und Yoga, wie wir es heute kennen, die beinhaltet halt genau das: Bewegung, Atmung und Achtsamkeit. Und diese Vitalität und Ausgeglichenheit zu erreichen, da gibt es im Yoga halt viele Möglichkeiten, wie wir es schon besprochen haben. Eine, die ich vielleicht nennen kann, ist im Vinyasa-Yoga, da atmet man mit der Ujjayi-Atmung. Eine von außen kaum wahrnehmbare Atmung, die sich aber von innen wie so ein sanftes Meeresrauschen anhört. Bei der Ujjayi-Atmung schließt man die Kehle beim Einatmen leicht zusammen, mit dem Mund geschlossen, und dadurch werden die Stimmritzen teilweise verschlossen. Das erzeugt dieses leise Zischlauten, wie ein Meeresrauschen, wie ich es nenne. Und das macht man dann ganz leise und langsam. Die Atmung wird langgezogen und versucht sich jeder einzelnen Bewegung im Vinyasa anzupassen. Und durch diesen beruhigenden, leisen Atem werden wir in der Yogastunde dazu aufgefordert, nach innen zu horchen und aufmerksam zuzuhören. Und diese sogenannte Atembeobachtung, wie man sie nennt, lenkt im Idealfall die Atmung auf die Bewegung und umgekehrt. Und nicht so wie im Alltag, dass eigentlich der Atem der Bewegung nachrennt, also dieses Hecheln, der, wenn man zum Beispiel zu der Arbeit rennt. Und das führt im Yoga auf der Matte zu einem Prozess des Rückzugs der Sinne und der Konzentration auf das Innenleben. Und das ist eigentlich die Essenz.
Das ist natürlich auch eine mega tolle Technik, ja. So ein Atmen, der macht das dann natürlich auch viel greifbarer, als wenn man jetzt einfach unbewusst atmet, ja.
Ja, und dieses Atemgeräusch, das Ujjayi, das ist wie ein fortlaufendes Feedback. Es ist somit gewissermaßen ein frühes, außerordentlich wirksames Biofeedback-System, weil wenn der Atem stockt und du hörst ihn und du bist beim Atem, weißt du genau, an welcher Stelle du Mühe hast, an welcher Stelle du Schwierigkeiten hast. Es ist wie so ein fortlaufendes Feedback-System. Das kannst du auch im Alltag anwenden.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wendest du das auch im Alltag bewusst an? Oder ja, ich glaube, gerade wenn man jetzt auf Arbeit ist oder ja unterwegs ist, ist das wahrscheinlich eher schwierig. Aber wir haben natürlich auch viele Ruhepausen, die wir ja falsch nutzen eigentlich. Wenn wir jetzt in der S-Bahn sitzen oder wenn wir im Wartezimmer warten irgendwie, da kann man natürlich sowas dann ja praktizieren. Machst du das?
Ja, das stimmt. Das ist so einfach umsetzbar. Zum Beispiel geratet man in Stress. Man hechelt leicht beim Atmen, man zieht die Schultern zusammen, man verkleinert den Brustraum einfach als Schutzmechanismus und der Atem kann nicht ganz die Fülle erreichen. Und stattdessen versucht man, die Schultern zurückzuziehen, die Schlüsselbeine offen zu legen und lange, tiefe Atemzüge zu nehmen. Das Ausatmen beim Stress immer länger machen als das Einatmen. Und innerhalb 2-3 Minuten ist der ganze Mechanismus, das ganze System schon wieder heruntergefahren. Der Herzpuls ist auch direkt verbunden mit der Atemtechnik, die wir haben. Und deshalb würde ich jedem nahelegen, einfach auch, wie du gesagt hast, auch im Bus oder in der Bahn oder im Wartezimmer, einfach mal daran zu arbeiten, auch in gewisser Weise auch eine Kommunikation zu der Atmung wiederherzustellen. Also sich auch wieder die Zeit zu nehmen, dem Atem zuzuhören. Weil der Rest vom Tag vergisst man es.
Es ist vor allem auch eine Form der Selbstliebe, oder? Wenn ich dann sage, okay, ich nehme jetzt bewusst Zeit für mich, bewusst Zeit für meinen Atem. Das, ja, ich versuche das natürlich auch immer wieder zu machen. Mir gelingt es halt nicht immer. Aber ja, es mich jetzt auf jeden Fall inspiriert, da auch wieder mehr reinzugehen. Danke dafür.
Ja, Atem ist King. Einer meiner Lieblingslehrer sagt immer, wenn ihr im Vinyasa nicht bewusst atmet, dann ist es wie Aerobic. Nur ohne die ganzen Benefits macht man es nicht richtig. Also macht man es richtig, fühlt es sich an wie bewegte Meditation oder eben auch wie im Alltag und wie ein neuer Mensch. Das ist wirklich no kidding.
Sehr gut. Wir gehen mal in der Zeit zurück, wo du vielleicht ja immer noch am Leichtathletik machen warst oder ja, vielleicht warst du sogar, ja, vor 6 Jahren hast du, glaube ich, angefangen mit Yoga. Wie war das da genau? Gab es da einen Auslöser, der dich dem Thema näher gebracht hat?
Ja, also es war ein bisschen ein Klassiker. Ich bin nach Zürich gezogen, habe nach einer passenden Ballettschule gesucht und ich fand einfach nichts. Um meine Beweglichkeit nicht zu verlieren, bin ich dann einfach wohl oder übel in eine Yogastunde gegangen. Also es waren sehr oberflächliche Beweggründe. Okay. Ich bin langsam in diesen Sog hineingezogen worden. Also die ersten Stunden war ich irritiert, dachte, die atmen so lange und es wird so genau ausgerichtet. Aber nach jeder Stunde fühlte ich mich enorm besser, also wirklich einfach instantly besser. Und dann bin ich langsam wie in einen Sog hineingezogen worden. Jede Stunde hat bei mir etwas hinterlassen, so eine Intuition auch. Ich wurde immer neugieriger, ich habe eine starke Praxis etabliert. Ich suchte förmlich nach neuen Quellen, neuen Inspirationen. Es war eine Art Selbstfindung. Ich habe mir viele Methoden auch selber angeeignet. Hatte immer so ein gewisses Yoga-High, so als hätte ich 100 neue Apps entdeckt und ich müsste mich durch alles durchstöbeln. Atmung, Meditation, dann gibt es Asanas, ach die Philosophie und ja, ich bin dann so ein bisschen hineingerutscht.
Okay, schön. Und du hast gesagt, es hat so Verbesserungen gegeben. Kannst du da nochmal konkret sagen, was oder ein Beispiel nennen?
Ja, im Yoga ist es oftmals so, du hast einen Lehrer, aber der wahre Lehrer bist halt du selbst. Du bist auf der Matte, du schaust nicht nach links und nach rechts, du hast oftmals keinen Spiegel im Raum und dann musst du einfach lernen, selber auch einzuschätzen, wie weit du gehen kannst. Und diese Art Aneignung und auch diese neue Kenntnisse, wo du erreichst, wenn du anfängst, dich mit dir selber zu beschäftigen, hat mir so viel auch Körpersprache gegeben. Es war wie, als würde ich neu lernen, mit mir in Kontakt zu treten. Auch wie mit mir in eine Eheberatung zu gehen. Ich und mein Körper, wir lernen wieder miteinander zu kommunizieren. Und das hat mir keine Sportart vorher gegeben. Du hast immer einen Lehrer, der auf die Finger zeigt und sagst, du kannst weitergehen. Zum Beispiel im Ballett oder im Fitness. Nein, du kannst noch eine Liegestütze machen. Im Yoga, es interessiert niemand. Die Yogalehrerin oder der Yogalehrer sagt im besten Fall, jeder weiß selber, was gut ist für die eigene Person. Aber da ist so viel Wahrheit dahinter. Wir müssen einfach wieder lernen, uns selber ernst zu nehmen und auch auf die Intuition zu hören. Und das hat mir Yoga dann wirklich gegeben. Eine gewisse Weise auch bin ich erwachsen geworden auf der Matte.
Sehr schön. Und dann hast du ja einen enorm wichtigen Step gemacht und bist nach Bali gereist und hast dich zu einer Ausbildung ja, als Yogalehrerin entschieden. Was hat dich zu diesem Schritt bewegt und wie kann man sich so eine Ausbildung vorstellen? Vielleicht kannst du unseren Zuhörern mal einen kleinen Einblick geben.
Sehr gerne, ja. Also der Auslöser war der, dass mein Vater schwer krank wurde. Er war lange Zeit im Krankenhaus bettlägerig und mein Yoga wurde schnell so zu unserem Yoga. Das war so ein Ablenkungsthema, ein gemeinsames Interessensfeld. Und wir haben dann im Krankenhaus täglich Dehnübungen gemacht, Atemübungen praktiziert. Einfach so, was man halt machen kann, wenn man nicht aufstehen kann. Und wir beide haben mental große Veränderungen gemacht. Und ja, Yoga war auch meine Therapie. Und in dieser Zeit, vor zwei Jahren, habe ich wirklich gelernt, dass Yoga meine Therapie war. Ich bin von Natur aus eher ein Verdrängungsmensch, teile mich und meine Sorgen nicht so gerne mit, habe das alles auch mehrheitlich auf meiner Matte ausgetragen. Ich habe viele Hüftöffner praktiziert, yogische Anatomie und chinesische Medizin glauben nämlich daran, dass Emotionen in den Hüften residieren und durch Hüftöffner werden die Emotionen frei. Habe täglich praktiziert, wir tauschten viel Wissen aus und dann hegten wir eben gemeinsam den Plan, nach Bali zu gehen. Sozusagen als Ziel, etwas, woran wir, also etwas, was wir anstreben können in dieser gemeinsamen Zeit im Spital. Und eben so ein bisschen diese Fuck this shit-Mentalität, so ein bisschen, ja, halt wirklich dieses, wir machen jetzt Pläne. Und dann Bali war einfach eine intuitive Entscheidung, die wir als ultimatives Ziel einfach herangenommen haben. Und dann bin ich dann leider alleine auf Bali. Mein Papi geht super, ist immer noch ein Yogi, aber ich bin dann alleine gegangen, habe den Rucksack gepackt und bin dann für 2 Monate in ein sozusagen Hardcore-Teacher-Training gegangen. Im Teacher-Training, in diesen Intensivwochen, bist du wirklich von 6 Uhr morgens bis 7 Uhr abends auf der Matte. Du meditierst am Morgen eine halbe Stunde, egal ob du vorher eine feste Meditationspraxis hattest. Du sitzt dorthin und beschäftigst dich einfach mal eine halbe Stunde mit dir selbst. Wir haben diese Digital Silence gemacht. Also wir durften am Morgen nicht sprechen. Wir durften am Morgen nicht auf das Handy schauen. Also wir durften eigentlich keinen Stimuli haben, sodass wir diese Innenperspektive so lange wie möglich hinauszögern. Bis 8 Uhr waren wir eigentlich in einer Innenperspektive. Danach haben wir erst gegessen. Und das einfach unglaublich. Also dann wurde gegessen, natürlich yogisch, also vegetarisch, sehr gesund. Dann wird eine Stunde geübt, Asana Practice, also körperbetontes Yoga. Dann gibt es immer Anatomiestunden, es gibt Philosophiestunden. Der ganze Tag ist eigentlich mit Lehre beschäftigt, mit der Lehre von Yoga. Und am Abend gibt es dann nochmal eine Yoga-Asana-Stunde. Und so verbrachten wir jeden Tag, 7 Tage die Woche, mit mehreren Stunden Yoga und mit uns selbst.
Wow.
Wir haben auch Tagebuch geführt. Jeder widmet sich einem philosophischen Thema, in den er in dieser Zeit eigentlich sich hineinfokussieren kann. Es ist eine große Selbstfindung, so eine Ausbildung.
Was war dein Thema?
Mein Thema war Aparigraha, das ist Non-Attachment, also Loslassen, alles freilassen, auch das Konzept, alles im Leben ist vergänglich. Ich habe das auch gewählt wegen der eben Krankheit, weil mich das halt auch beschäftigt hat. Wie du willst nicht loslassen, was passiert, wenn man loslassen muss. Ja. Dem habe ich mich gewidmet, war sehr, sehr aufwühlend, schwierig sich damit auseinanderzusetzen, weil wir auch in der westlichen Welt oftmals das Gefühl oder die Illusion haben, dass wir halt alles haben können, dass es gibt immer einen Morgen, es gibt immer einen Morgen, es gibt immer Pläne. Aber das Yoga vermittelt eigentlich, nein, alles ist vergänglich. Das Einzige, was du hast, ist dein Atman, ist deine Seele. Und die Falten werden kommen, die Schmerzen werden kommen, die Beziehungen werden gehen. Und das war für mich so, wo ich mich hingesetzt habe in Bali, das ist ein harter Brocken. Aber das Lustige ist, wenn du das Konzept verstanden hast, und das Konzept ist einfach da, das ist das einzig Beständige im Leben ist, dass alles unbeständig ist. Wenn du diese Wahrheit verstehst und sie lebst, dann hast du so eine große Freiheit gewonnen. Aber dafür braucht es ein bisschen Zeit, dass man das versteht.
Ja, es ist auf jeden Fall sicherlich ein harter Weg. Ich stelle mir das auch sehr emotional hart vor. Aber wie ich jetzt rausgehört habe, denke ich auch, wenn du akzeptierst, dass alles vergänglich ist, dann fällt es dir natürlich auch viel leichter, das ja zu 100% zu genießen, was du jetzt in dem Moment hast.
Das stimmt.
Und ja, und das ist wirklich, und darum sollte es ja im Leben gehen. Ich meine, wir leben ja im Hier und Jetzt und wir wissen nicht, was morgen ist. Es ist egal, was gestern war. Und ja, ich glaube, es ist auch bei vielen Menschen, ich möchte mich da jetzt nicht mal unbedingt ausschließen, so, dass man den Moment einfach nicht achtsam genug erlebt und nicht dankbar genug ist für das, was man eigentlich hat.
Ja, das.
Und da ist natürlich Yoga eine schöne Praxis, wieder zurück zu dieser Mitte zu kommen auch.
Das stimmt. Also das Lustige ist, das Unvergängliche, das Vergängliche macht das Leben gerade so schön und es macht den Moment auch viel schöner.
Sehr schön. Was konntest du über den Ursprung des Yogas in Bali erfahren?
Genau, also wir haben in der Ausbildung sehr viel über die Ursprünge gelernt. Es gibt keinen einzigen Ursprung, man weiß nur, es ist uralt, über 2000 Jahre alt. Es gibt mehrere Einflüsse und wir hatten wirklich eine schöne Ausbildung. Wir haben eine große Ehrfurcht auch entwickelt für die lange Tradition des Yogas. In Bali Bali ist hinduistisch. Yoga entspricht ursprünglich auch dem Hinduismus. Also in Bali findest du viele auch traditionelle Aspekte. Ich zum Beispiel war ich am Taxifahren in Bali und dann hat mein Taxifahrer gefragt, was ich mache. Dann habe ich gesagt, eine Yoga-Lehrerausbildung. Und der Taxifahrer hat gesagt, ja, ich mache Yoga auch jeden Tag. Also Yoga ist wirklich in Bali sehr präsent. Nicht nur bei den westlichen Touristen oder Australiern, sondern auch die Balinesen praktizieren Yoga sehr stark. Dort ist die Ausrichtung, dadurch, dass es noch traditionell ist, sehr auf der Meditation und der Atmung, also Pranayama, was ja im westlichen Yoga-Hype eher sekundär ist. Das heißt, in Bali habe ich mich ein bisschen zurückbesinnt in die Ursprünge. Also ursprünglich geht es ja im Yoga darum, die Erleuchtung zu erlangen, das Nirvana zu erreichen, aus dem Karma-Zyklus auszubrechen und dadurch den Körper aufzulösen, also das Elend, das weltliche Elend aufzulösen. Daran haben wir uns immer wieder neu orientiert, natürlich in der westlichen Sprache verpackt, auch in den westlichen Werten verpackt. Was bringt Pranayama und Meditation für uns in unserem Alltag? Wahrscheinlich wollen wir ja nicht das Nirvana erreichen oder vielleicht passt das Konzept nicht für jeden. Aber es hilft auf alle Fälle, wie wir schon angesprochen haben, den Moment besser wahrzunehmen, auch Sachen zu relativieren, mit denen wir uns ansonsten tageweise beschäftigen. Also eigentlich diese uralte Philosophie und Weisheit kann uns auch im Heute sehr viel bringen.
Was war deine größte Herausforderung in der Ausbildung oder auf deinem Weg auch zur Yogalehrerin?
Also die Herausforderung, die es ist, den Fokus zu bewahren. Weil wir alle Gewohnheitsmenschen sind. Das heißt, wenn ich eine Practice etabliert habe, zum Beispiel einen Sonnengruß, und ich den jeden Tag praktiziere, ist das Schwierigste nicht, den Sonnengruß zu meistern, weil das kann ich ja, sondern die Achtsamkeit auf die Matte zu bringen. Und eigentlich wirklich im Moment zu sein. Und egal, wie sehr man praktiziert und wie lange man praktiziert, es ist ein Klischee zu denken, dass Yoga-Lehrer zum Beispiel es einfach geschnallt haben. Es ist viel schwieriger als das, weil wir alles moderne Menschen sind und alle unsere Probleme haben. Und das war mein größtes Struggle. Also, dass ich diese Achtsamkeit jeden Tag auf die Matte bringe und auch im alltäglichen Leben versuche zu integrieren. Und so war es auch in der Yoga-Ausbildung. Da hast du dann im Kopf, ich muss das noch lernen, ich muss das noch begreifen und mein Fuß ist nicht richtig. Aber eigentlich geht es ja um viel mehr. Es geht darum, das Innere zu entdecken. Genau, und dieser Struggle hat sich bis ins Heute gezogen. Aber es ist auch eine Herausforderung, die ich gerne annehme. Man lernt auch sehr viel auf dem Weg. Also auch diese Mechanismen, die man hat. Zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel so jemand, ich lenke mich dann immer ab und dann weiß ich, es ist wieder typisch Ramona. Ich lenke mich irgendwie mit irgendeiner Asana ab. Und so lernst du auch eigentlich, du bist wie ein Psychologe von dir selber. Du bist dann so, ist wieder typisch. Und ich genieße das auch. Also ich genieße es auch, mich zu entdecken, wie ich mich versuche auszutricksen. Also ich sehe das alles sehr locker. Ich sehe das entspannt und genieße es auch, wenn ich wieder mal in meine Patterns zurückfalle.
Ja, ich glaube, was halt zählt, ist vor allem die Bewusstheit. Ja, eben wie du sagst, dass du, okay, das ist jetzt typisch Ramona, aber das große Problem ist ja, glaube ich, bei vielen, dass wir unbewusst in diese Programme zurückfallen.
Genau, ja. Ja. Genau, da würde ich unterschreiben. Also es ist wirklich, man darf kein Urteil mitbringen, weil der Mensch ist, wie er ist, aufgrund der Summe seiner Teile und aufgrund der Summe seiner Erfahrungen. Und die Erwartung, dass man hat, auch in der Yoga-Lektion, dass man jetzt einfach vom ersten Moment an achtsam und man ist einfach Zen, das kann so nicht sein, weil eben man ist die Summe seiner Teile. Was einen wahren Yogi ausmacht, ist, dass man einen Schritt zurücknimmt und diese Beobachtungsfunktion eigentlich einnimmt. Es ist nicht das Perfekte, das einen yogisch macht, sondern diese Fähigkeit, sich selbst zu beobachten, eigentlich das Ego zu beobachten. Das heißt, man entkoppelt sein Ich von seinem Ego. Und das ist die wahre Kunst.
So, liebe Freunde, das war der erste Teil des Interviews mit Ramona. Hast du noch Lust auf mehr, dann geh jetzt in die Shownotes und gönne dir den zweiten Teil des Interviews. Dort erfährst du, wie du Yoga benutzen kannst, um mit Krankheiten und emotionalen Blockaden umzugehen. Ich wünsche dir einen tollen Abend, Tag oder Nacht und freue mich auf dich beim nächsten Mal. Tschüss!